Ja, wir sind schon sehr gut und passend eingeleitet worden zu unserem Predigtext heute. Und zwar werden wir uns heute mit der Offenbarung beschäftigen, Kapitel 6, die ersten 8 Verse. Ich habe die Predigt so überschrieben: Gott offenbart seine Souveränität, Gerechtigkeit, aber auch Geduld durch seine Gerichte. Und bevor wir zu dem Text kommen, Offenbarung 6, lass uns nochmal die beiden Verse aus 1. Petrus 4 lesen. 1. Petrus 4, 17 und 18. Da sagt Petrus: Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Petrus stellt uns hier diese Frage in den Raum und er will, dass wir uns damit beschäftigen. Und das ist das Ziel der Predigt heute, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Und wir nehmen dazu einfach die Offenbarung und schauen einfach in das hinein, was Gott durch Johannes offenbart. Der zeigt ihm, vieles, was in dieser Welt geschieht, ist zu 100% von Gott geleitet, geführt, gesteuert und durchgeführt. Wir haben in den Sendscheiben gesehen, dass das Gericht bei dem Volk Gottes beginnt, nicht wahr? Jede einzelne Gemeinde wurde geprüft, geläutert, getadelt, korrigiert. Und das Ziel des Herrn war, diese seine Gemeinde so zu gestalten und so zu formen, dass sie Gott, dass sie Christus in rechter Weise repräsentiert und ihn in rechter Weise anbetet. Gott drückt eben bei seinen Erwählten kein Auge zu, wenn es um Sünde und unwürdigen Wandel geht. Er bringt zurecht und wenn nötig auch mit drastischen Mitteln, weil sein Ziel es ist, seine Erwählten auch zu erretten. Das heißt, auch ans Ziel zu bringen. Und die Errettung der Erwählten und gleichzeitig auch die Vernichtung des Bösen besiegelt oder bestätigt die Alleinherrschaft unseres Gottes. Es sind diese zwei Dinge. Es ist nicht nur die Errettung der Erwählten, es ist auch die Beseitigung oder das Gericht über das Böse. Ja, und hier stellt Petrus diese Frage: Wenn schon der Gerechtfertigte mit Mühe gerettet wird, wie wird es dem Gottlosen ergehen? Die Gerichte über das Böse und alle, die sich dem verschrieben haben, mit anderen Worten, alle, die sich gegen Gottes Herrschaft stellen, sind alternativlos. Wenn ich das heute sage, weiß ich, dass sehr viele damit nicht übereinstimmen. Ich bin letztens diese Straße hier viel zu schnell gefahren, weil das 70, dann ist 50 und bin einfach auf Tempo geblieben. Und haben die ganz fies dort einen Blitzer aufgestellt. Einige Tage später kam ein Brief mit einem Gutschein von 100 €. Die haben, da stand eben geschrieben, soll ihm zur Ermutigung dienen, dass ich das nächste Mal eben nicht so schnell fahre. Glaubt ihr mir das? Aber so denken viele Menschen von Gott. Sie tun das Böse und erwarten, dass er ihnen dafür Gutes gibt. Nach dem Motto, wenn du uns strafst, damit erreichst du gar nichts. Dann tun wir das Gegenteil. Nein. So geht das bei Gott nicht. Und wir lesen gerade hier eben in den Gerichten Gottes: Gott ist gerecht und seine Gerechtigkeit kann niemand verhindern. Erst wenn alles Böse, alles, was sich gegen Gott stellt, von ihm gerichtet und beseitigt ist, kann vollkommener Friede einkehren. Das Böse an für sich kann man nicht bekehren. Das Böse kann man nicht zum Guten erziehen. Das Böse kann nur beseitigt werden. Und hier ist auch jetzt wichtig zu beachten, nur Gott selbst hat die Macht, das Böse endgültig zu beseitigen. Auch hier liegt häufig ein Irrtum, dass wir Menschen meinen, wir können durch unseren Einsatz das Böse beseitigen. Und wenn wir die Schrift gut kennen, wissen wir, nein, es ist erstens mal gar nicht unsere Aufgabe und auch gar nicht in unserer Macht, das Böse zu beseitigen. Und deswegen wendet sich der Psalmist Asaf im Psalm 74, die Verse 10 bis 11, zitiere ich hier mal. Asaf sagt hier, bis wann, o Gott, soll höhnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten immerfort? Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Zieh sie hervor aus deinem Gewandbausch, mach ein Ende. Asaf, der richtet sich hier an Gott. Er sieht die Ungerechtigkeit, er sieht die Bosheit und er kann es nicht ertragen mit seinem gläubigen Herzen, wo er sieht, dass die Menschen Gott verachten, dass das Böse floriert. Der sagt, Gott, du bist derjenige, der dem ein Ende machen kann. Tu es. Von Offenbarung 6 an werden wir mit den Gerichten Gottes konfrontiert. Und dieser Löwe Judas, der würdig war, die Siegel des Buches der Schriftrolle zu brechen, führt uns ein in diese Gerichte, die er dann auch durchführen wird. Und lass uns dazu jetzt aus Offenbarung 6 die ersten 8 Verse lesen. Offenbarung 6, die ersten 8 Verse. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in der Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für ein Denar und 3 Maß Gerste für ein Denar und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Und als es das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades, oder man kann auch sagen Totenreich, folgte ihm. Und ihm wurde gegeben, über den 4. Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit dem Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Bis dahin heute unser Text. Wir haben uns die 4 Siegel angeschaut. Diese 4 Siegel, sie gehören zusammen. Wie später auch die 4 Posaunen und die 4 Schalen eine in sich geschlossene Verbindung aufweisen. Und diese Bilder, die hier Johannes sieht, diese Vision und aufschreibt, sie waren weder Johannes noch den Christen dort in Asia unbekannt. Zumindest einigen von ihnen. Denn dieses Bild in einer sehr ähnlichen Weise finden wir schon in Sacharja 6. In den ersten 8 Versen sieht Sacharja dort Kriegswagen mit Pferden, die von Pferden gezogen werden, in den Farben rot, schwarz, weiß und dann eine kleine Abweichung gescheckt, die eben als die 4 Winde oder beziehungsweise Geister Gottes in die 4 Himmelsrichtungen oder die Erde umzogen, so wird es dort wörtlich gesagt, um Gericht über alle Völker zu bringen, die Juda bedrängten. Also schon in Sacharja wird dieses Bild dort gezeichnet, und diejenigen, die die Schriften kannten, denen war sozusagen diese Vision jetzt nicht völlig neu. Und wie eben auch viele andere Bilder in der Offenbarung, greift Gott das quasi das nochmal auf und vervollständigt das oder erweitert es in den Visionen, die Johannes dann sieht. Hier gibt es jetzt einige Auffälligkeiten. Die eine Auffälligkeit ist, also zwei besondere Auffälligkeiten. Die eine Auffälligkeit ist, alle Reiter, beziehungsweise die Pferde, werden herbeigerufen. Ist euch das aufgefallen? Diese vier lebendigen Wesen, die um Gott, um Christus herum sind, sagen, komm, sie rufen die Reiter herbei. Und es ist auch auffällig, dann ist es erstmal das erste lebendige Wesen, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte, und dann hören wir auch die Stimme inmitten der lebendigen Wesen. Wir sehen hier die Einheit zwischen Christus und seinen ausführenden Engeln. Sie sind sich in dieser Sache, das Gericht über die Welt zu bringen, einig. Sie alle sind daran beteiligt, das auf die Erde zu bringen, was die Erde oder die Menschen auf dieser Erde auch verdienen. Des Weiteren sehen wir noch eine Auffälligkeit beim dritten und vierten Siegel, nämlich dass in den Gerichten auch eine Einschränkung eingebracht ist. Bis dahin und nicht weiter. Aber widmen wir uns einfach mal den einzelnen Siegel. Fangen wir mit dem ersten Mal an. Was sehen wir dort? Wir sehen ein weißes Pferd mit einem Reiter, dem ein Bogen in die Hand gegeben ist. Und dann heißt es, ihm ist eben ein Siegeskranz gegeben, steht bei mir in der Elberfelder. Und auch dieses Bild war damals den Menschen nicht unbekannt. Es war üblich im Römischen Reich, dass ein siegreicher Feldherr oder der Kaiser als Ehrung von weißen Pferden gezogen wurde, also auf einem Wagen, der von weißen Pferden gezogen wurde, und ihm wurde ein Lorbeerkranz, ein Siegeskranz oder eine Krone aufgesetzt als Ehrung, als Zeichen der Würdigung seines Sieges. Und damals war das Römische Reich dabei, sich immer weiter auszubreiten, und sie haben sich als die sicherste Weltmacht gefühlt, dem keiner etwas anhaben konnte. Und dieses Bild wird jetzt den Christen vorgeführt, und es wird gesagt, der Gemeinde dort vorgeführt, wird gesagt, Gott gibt jetzt hier einem Heer die Macht zu siegen. Und es steht geschrieben, dieser Reiter zieht umher, was gleichzusetzen ist mit Invasion. Er beginnt eine Invasion nach der anderen. Und keiner kann ihn aufhalten. Dieser Bogen dort in seiner Hand war auch nicht von ungefähr, denn dieses sichere römische Reich damals wurde von einer Seite nämlich bedroht. Da schwankte die Sicherheit, und zwar von den Parthern. Und besonders gefürchtet waren bei den Parthern die berittenen Bogenschützen. Sie bedrohten dort im ersten Jahrhundert die Ostseite des römischen Reiches. Und von daher hat hier Johannes eben Bilder weitergegeben, die Gott in seiner Weisheit so gewählt hat, dass die Christen schon auch darunter sich etwas vorstellen konnte. Ja, dieses römische Reich, es schien sehr sicher zu sein, aber doch gab es eine Bedrohung. Und jetzt beschreibt hier dieses Bild, diese Bedrohung wird wahr, es wird einer Heeresmacht die Kraft gegeben, die Vollmacht gegeben, eine Vision nach der anderen, in eine Invasion nach der anderen zu starten. Und niemand kann ihm aufhalten. Was man hier zusammenfassend sagen kann, was hier dieses Bild aussagt, ist, Die Sicherheit der Landesgrenzen ist nicht mehr da. Ich denke, wir können gerade heute auch sehr gut mitfühlen, wie das ist, wenn plötzlich die Landesgrenzen nicht mehr so selbstverständlich sicher sind. Denn bis dahin haben wir das doch irgendwie so verspürt, oder? Das ist irgendwann mal lange Zeit zurück festgelegt worden. Ja, da gab es Kriege, aber das ist ja alles jetzt, wir leben im Frieden, die Grenzen sind alle festgelegt. Aber dass die Grenzen so bestehen bleiben, ist wiederum rein eine Gnade Gottes. Dass er diese Sicherheit einem jeden einzelnen Volk gibt, in seinen Grenzen in Frieden zu leben, in Sicherheit zu wohnen, ist ein Geschenk von Gott. Und wenn er seine Hand zurückzieht, dann ist plötzlich keine Landesgrenze mehr sicher. Was die Folge dann ist? Eine große Unsicherheit macht sich breit. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Siegel und wir sehen, es hat auch mit den Folgen des ersten Siegels zu tun. Johannes sieht jetzt ein feuerrotes Pferd. Und sein Reiter hat ein todbringendes Schwert. Und ihm wurde gegeben, hier fällt wieder auf, es wurde ihm gegeben, den Frieden auf der Erde zu rauben. Zunächst diese Unsicherheit. Und jetzt gerät der ganze Frieden, der häufig durch diese falsche Sicherheit bestand, fängt er an zu wanken. Völker, die vorher friedlich nebeneinander und miteinander gelebt haben, fangen an, sich als Feinde zu sehen, sehen eine Gefahr aneinander und beginnen, sich gegenseitig umzubringen, zu bedrohen und in Bedrängnis zu bringen. Und sehr häufig in der Weltgeschichte ist das eben die Folge von solchen Invasionen, dass einfach in jedem Nächsten ein Feind gesehen wird, so ein Misstrauen da ist, sich ein Hass einfach entwickelt gegeneinander. Bürgerkriege und Ähnliches. Wenn der Friede genommen wird, entlädt sich die Bosheit eines Menschen. Solange Gott Frieden schenkt, wird das Böse, das in den Menschen steckt, und das Böse, das durch den Teufel in den Menschen, in den Gottlosen regiert, zurückgehalten. Auch hier sehen wir wieder, der Friede ist eine Gnadengeschenk Gottes, ist eine Gabe Gottes. Solange er sie unverdienterweise den ganzen Menschen gibt, ist Friede. Aber es ist unverdienterweise. Wenn er diesen Frieden nimmt, indem er jemanden die Macht erteilt, wie in diesem Falle diesem Reiter, dann entlädt sich die ganze Bosheit. In dem dritten Siegel sehen wir einen Reiter auf dem schwarzen Pferd. Und dieser hat eine Waage in der Hand, womit damals Weizen abgewogen wurde. Oder ja, Weizen oder andere Lebensmittel, aber vor allen Dingen Weizen. Johannes hört jetzt eine Stimme, die die Symbolik dieses Reiters auslegt und die Bedeutung dieses Reiters, schwarze Pferd mit einem Reiter, der eine Waage hat, ist Teuerung. Zwar Teuerung bei den wichtigsten Agrarerzeugnissen. Jetzt kann man sich das ja auch gut vorstellen in dem Verlauf, bedingt durch die kriegerischen Handlungen, zerstörte Infrastruktur, gekappte Lieferketten. Ja, kommt es eben schnell zu Preisexplosionen, die uns jetzt auch momentan nicht ganz fremd sind, nicht wahr? Die hier beschriebene Teuerung allerdings beschreibt eine circa achtfache Teuerung von Weizen. Da sind wir noch lange nicht, oder? Also das, was man vorher für Weizen gezahlt hat, wird jetzt bedingt durch die Teuerung, die jetzt ins Land zieht, um ein Achtfaches erhöht. Und zwar heißt es hier ein Denar für ein Maß Weizen. Ein Denar war ein Tageslohn eines normalen Arbeiters. Und ein Maß Weizen war eine Tagesration für einen Mann, für einen Soldaten war das mal so festgelegt. So circa ein Maß Weizen braucht er so für einen Tag. Wenn man jetzt für einen Tag ein Denar als Arbeitslohn bekommt, muss man das komplette Tageseinkommen dafür aufbringen, um sich ausschließlich den Bedarf an Weizen zu sichern. Für was anderes reichte es dann nicht mehr. Hat man so eine ungefähre Vorstellung, welche Verhältnisse hier so aufgezeigt werden. Wir sehen auch jetzt hier, dass diese Teuerung nicht durch Naturkatastrophen herbeigerufen wurde. Das wird hier nicht erwähnt. Sondern es ist eine Folge von den kriegerischen Handlungen und dem Hass und den Bürgerkriegen und die ganzen Unruhen auf der Erde. Dadurch wird diese Teuerung hervorgerufen. Und durch diese Knappheit kommt noch eine andere Bosheit zutage, die wir auch heute kennen, nämlich Preisexplosion. Das heißt, einige wenige nutzen natürlich diese Knappheit aus, um daraus noch mehr Gewinn zu ziehen. Die Bosheit der Menschen nutzt oft die Situation für unverhältnismäßige Preistreiberei bzw. Wucher aus und bringt dadurch einen Großteil der Menschheit in große Bedrängnis. Hunger, Knappheit. Jetzt gibt es aber hier an der Stelle eine Besonderheit. Das ist das dritte Siegel, ich hatte schon angekündigt. Hier kommt jetzt eine Einschränkung. Dem Wein und Öl sollst du keinen Schaden zufügen. Das ist der Befehl an diesen Reiter. Interessant ist jetzt gerade im Bereich oder in der Provinz Asia, Olivenöl und Wein waren die Erzeugnisse, die sie dort regional erzeugt hatten. Also es waren Regionalerzeugnisse. Getreide wurde importiert. Und zwar aus Ägypten und aus der jetzigen Ukraine. Ich habe gestaunt, dass damals schon die Ukraine ein Exporteur war, auch für Asien. Also das unterstreicht nochmal, dass diese Knappheit, die Lebensmittelknappheit dort, bedingt durch die Kriege hervorgerufen wurde und noch nicht, sage ich ganz bewusst, durch Naturkatastrophen, die Gott dann auf die Erde sendet. Er lässt hier erst einmal die Bosheit der Menschen sich ausbreiten und die Folgen sind, wie schon beschrieben. Warum? Jetzt die Frage, wird jetzt hier eine Einschränkung gemacht? Wieso sagt Christus nicht das volle Maß an Gericht? Wieso beginnt er jetzt hier, das Gericht einzugrenzen? Lass uns dazu einmal Lukas 21 aufschlagen. Das ist eine Rede Jesu, die Endzeit, eine der Endzeitreden. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Diesen einen Hinweis, den wollte ich hier eigentlich betonen. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Also, Gott hat hier noch nicht im Plan sein Endgericht, sein volles Gericht über die Menschheit auszugießen, sondern es sind die sogenannten Wehen, diese Ausrufezeichen, die Gott in der Menschheit immer wieder setzt, um klarzustellen, dass er ein gerechter Gott ist. Ein Gott ist, der das Böse richtet. Aber gleichzeitig sehen wir hier auch, dass es ein geduldiger und gnädiger Gott ist. Wir haben heute schon aus Petrus gehört, er verzieht nicht seine Verheißung, aber er ist geduldig. Einerseits geduldig gegenüber seinen Erwählten, weil er diese Zeit der Bedrängnis dazu nutzt, um seine Kinder zu schleifen und zuzubereiten. Durch Bedrängnis werden wir geläutert, geformt. Und die Gottlosen, sie werden durchgeschüttelt. Und der eine und der andere, in dieser Zeit wohlgemerkt hier, die hier beschrieben wird, kommt zum Nachdenken und erkennt Gott. Es wird eine Zeit geben, wo das nicht mehr der Fall sein wird. Aber in diesen Wehen, die wir hier vor uns haben, ist immer noch Gnade. Ist immer noch diese Gnadenzeit, hat Gott immer noch diese Geduld, hat er immer noch diese, zieht das immer noch sein Endgericht hinaus, damit Menschen sich unter seine Herrschaft stellen. Es sind die Vorläufer. Kommen wir zum vierten Siegel. Das vierte Siegel bringt das fahle oder leichenfarbene Pferd, kann es übersetzen mit grünlich. Auch in unserem Sprachgebrauch haben wir es manchmal, ne? Zum Pferd eine grünliche Hautfarbe, dann geht es ihm ganz schlecht. Diese Farbe ist hier beschrieben. Bringt das fahle oder leichenfarbene Pferd hervor, auf dem der Tod sitzt, gefolgt vom Totenreich. Sagen jetzt, folgt das typische Resultat des Schwertes und des Hungers, also Invasion, Knappheit, dadurch eben Hungersnot, dadurch eben die Siegelfeuer, der Tod vieler Menschen. Auch hier begrenzt Gott das Gericht und sagt, der vierte Teil der Erde soll von diesem Sterben geprägt sein. Also nicht der vierte Teil der Menschheit hier, sondern der vierte Teil der Erde wird von den Hungersnöten, von Epidemien, die durch Kriege und Unruhen entstehen, heimgesucht. Und der Tod zieht umher. Das kostet sehr vielen Menschen das Leben. Also diese ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, der ganze Hass, der sich ausbreitet, die Teuerung, die häufig künstlich herbeigeführt ist, aber auch die Knappheit führt dazu, dass viele Menschen diese Folgen nicht überleben und sterben. Auch dieses letzte Siegel weist auf eine Prophezeiung hin, und zwar aus Hesekiel 14, die Verse 12 bis 21. Da können wir das mal lesen. Hesekiel 14, 12 bis 21. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Untreue begeht, und ich meine Hand gegen es ausstrecke und ihnen den Stab des Brotes breche und Hunger hineinsende und aus ihm Menschen und Vieh herausrotte. Und diese drei Männer wären in seiner Mitte, Noah, Daniel und Hiob. Es würde um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele gerettet werden, spricht der Herr. Herr. Oder wenn ich böse Tiere das Land durchstreifen lasse, so dass sie es entvölkern und es eine Öde wird, weil wegen der Tiere niemand hindurchzieht. Wären diese drei Männer in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sie allein würden gerettet, das Land aber würde eine Öde werden. Oder wenn ich das Schwert über jenes Land kommen lasse und spreche, Schwert, fahre durch das Land und aus ihm Menschen und Vieh ausrotte, und diese drei Männer wären in seiner Mitte, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden gerettet werden. Oder wenn ich die Pest in jedes Land sende und mein grimmen Blut über es ergieße, um Menschen und Vieh darin ausrotten. Und Noah und Daniel und Hiob wären in seiner Mitte. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr. So würde weder der Sohn noch Tochter retten. Sie würden um ihrer Gerechtigkeit willen nur ihre eigene Seele retten. Klare Worte, nicht wahr? Wir sehen dieses vierte Siegel und wir sehen es ausführlich hier in Hesekiel beschrieben, was Gottes Absichten sind. Nämlich das Gericht über die Bosheit der Menschen zu bringen, zu einer Zeit, die er festlegt. Häufig lesen wir im Alten Testament, die Sünde ist zu mir emporgestiegen oder das Maß der Sünde ist voll. Und dann hat Gott das Volk Israel über die Heidenvölker geschickt, um es auszurotten. Es ist in der ganzen Weltgeschichte noch immer so gewesen, dass Gott den Zeitpunkt bestimmt hat, wann das Maß voll war. Und dann hat er sein Gericht geschickt. Die Gerichte kommen von Gott. Wir sehen es auch hier in Hesekiel. Aber wir sehen hier noch etwas. Hier werden drei Männer exemplarisch für die Erwählten Gottes beschrieben. Und sie werden durch diese ganzen Bedrängnisse hindurch gerettet werden. Aber hier wird noch etwas betont. Sie werden nicht mit ihren Luxuskarossen durch diese Zeit fahren. Die Erwartung vieler Christen, dass sie in dieser Bedrängnis mit allem Wohlstand hindurchgeführt werden, ist ein völliger Irrtum. Das muss man hier in aller Deutlichkeit sagen. Und wir sehen es gerade in den Zeiten, die schon hinter uns liegen, in schwierigen Zeiten, wo Gott Gerichte auf diese Erde geschickt hat. Gott hat die Seinen bewahrt. Er hat sie in dem bewahrt, dass sie an ihm geblieben sind. Und er hat sie auch ans Ziel gebracht. Aber oft mussten sie ihren ganzen Wohlstand aufgeben und abgeben. Und das ist hilfreich, damit Kinder Gottes ihre Hoffnung ganz allein auf Christus setzen. Und ihr ganzes Leben und ihre ganze Kraft alleine auf die Verheißung Gottes setzen. Merken wir nicht, dass gerade dann, wenn es uns so gut geht, das Konto gefüllt ist, wir eigentlich alles haben, was wir uns wünschen. Naja, alles, was wir uns wünschen, haben wir nie, ja, so sind wir eben. Aber dass es uns wirklich gut geht, dass wir gar nicht so ein Bedürfnis haben, uns an Gott zu klammern, bei Gott die Hilfe zu suchen, jeden Tag, den wir verlebt haben in Frieden, in dem wir was zu essen hatten, Gott zu sagen, danke, es war heute wieder ein wunderbares Geschenk von dir. Ich hatte genug zu essen und ich bin nicht bedroht worden. Fast undenkbar für uns, nicht wahr? Wir haben uns daran gewöhnt, an den Luxus, an den Wohlstand. Und oft führt er uns weg von der Abhängigkeit zu unserem Herrn. Diese Abhängigkeit brauchen wir aber, um auch ans Ziel zu kommen. Ans Ziel in die ewige Herrlichkeit, in seine Gegenwart. Und so ist es eben, dass diese Gerichte, die Gott auf diese Erde aussendet, die Gottlosen betreffen. Das wird ganz klar. Gott straft die Gottlosen für ihre Sünde. Seine Kinder, seine Erwählten werden in Mitleidenschaft gezogen, indem ihnen alles Vergängliche abgeschnitten wird oder vieles von dem. Aber sie selbst werden hindurch gerettet werden. Mit Mühe, wie wir gelesen haben, mit Mühe, aber sie werden gerettet werden. Und das ist das Wunderbare. Gott hat alles genau im Griff. Wir sehen, die Reiter, die sind herbeigerufen worden. Sie hatten nicht von sich aus die Autorität. Dieser erste Reiter, der hatte nicht von sich aus die Autorität, eine Invasion nach der anderen hinzulegen, also einen Sieg nach dem anderen hinzulegen. Auch der zweite Reiter hatte nicht die eigene Kraft, den Frieden zu rauben. Es wurde ihm alles verliehen, bis zu einer Grenze, die Gott gesetzt hat. Und von daher ist es auch wichtig, wenn wir Gerichte erleben, heute und vielleicht in Zukunft, dass wir nicht über die Menschen schimpfen, diese blöden Politiker, was denken die sich eigentlich und so weiter und so fort. Wir sollen wissen, das Ganze ist koordiniert von Gott. Das Böse entlädt sich, ja, das Böse kommt nicht von Gott. Aber Gott koordiniert das Böse. Er lässt das Böse sich gegenseitig aufreiben, um es dann zu seinem festgelegten Zeitpunkt in seinem Endgericht endgültig zu beseitigen. Aber in dieser Zeit, der Trübsal und auch der Vorboten, kommt es darauf an, dass wir den richtigen Blick haben. Dass wir in dem, was wir erleben, das Handeln Gottes sehen. Aber auch wissen, wenn wir uns ganz unter seinen Schutz begeben, ganz in seine Abhängigkeit begeben, dann werden wir bewahrt. Unsere Seelen werden bewahrt. Und da, wo er etwas von uns abschneidet, wird es gut sein für uns. Weil es dazu dient, das heißt, dass alle Dinge zum Besten denen, die Gott lieben. Auch das gehört dazu. Und so möchte ich abschließen mit einem Abschnitt aus Römer 2, wo wir diese zwei Seiten nochmal beschrieben haben. Römer 2, die Verse 2 bis 10. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o Mensch, der du richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer und dem guten Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber ungehorsam Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl den Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Für uns stellt sich heute die Frage, auf welcher Seite stehen wir? Stehen wir auf der Seite der Gerechten? Wissen wir, Gott wird uns durchbringen. Er hat alles im Griff. Er führt seinen Plan aus. Stehst du aber auf der Seite, dass du dir das Gericht anhäufst, kannst du sicher sein, das Gericht wird dich treffen. Jetzt hat Gott noch Geduld. Jetzt reicht er noch seine Gnade da. Jetzt begrenzt er die Gerichte noch. Wenn er seine Hand komplett zurückzieht, dann gibt es keine Rettung mehr. Wir wissen beim Volk Israel, wo es in Ägypten war und Gott die Plagen eine nach der anderen über das Volk brachte, dass er sein Volk dort in Ägypten bewahrte. Pharao bekam immer wieder die Möglichkeit, umzudenken. Aber es gab den Zeitpunkt, wo das endgültige Gericht über ihn hereinbrach, nämlich wo er dann im Schilfmeer versank mit seinem ganzen Heer. Und hier sehen wir einen sehr klaren Typus auf das, was vor dem Kommen Jesu geschehen wird und was er auch ganz sicher zu Ende führen wird. Und ich weiß, dass gerade so diese ersten vier Siegel und diese Predigt eben nicht gerade so eine war, wo man jetzt so jubelt im ersten Moment.
Aber wenn wir drüber nachdenken, dass Gott das Ziel hat, das Böse endgültig zu beseitigen, um dann auch einen endgültigen Frieden herzustellen, dann können wir doch mit dem Psalmist Asaf übereinstimmen. Herr, ziehe deine Hand aus dem Gewandbausch und bringe es fertig. Ja, beseitige das Böse, dass wir in deiner Gegenwart ungestört dich anbeten und verherrlichen dürfen. Und lasst uns in dieses Gebet mit übereinstimmen. Wir werden nächstes Mal, das ist sehr eng beieinander, die nächsten Siegel von Philipp dann hören, wie dann dieses Gebet auch der Heiligen auch zu Gott so emporsteigt und wie Gott auch ihr Gebet erhört. Und von daher bin ich auch schon gespannt auf das, was nächsten Sonntag dann kommen wird.